Der IS verfolgte eine andere Strategie als Al-Qaida. Während Al-Qaida sich in den Bergen Afghanistans versteckte und gelegentlich einen Terroranschlag verübte, New York und Washington 2001, Bali 2002, Madrid 2004, London 2005 und so weiter, eroberte der IS Gebiete in Syrien und im Irak, baute semi-staatliche Strukturen auf, rief ein neues Kalifat aus und implementierte die Scharia auf die von ihnen eroberten Gebiete. Das anfängliche westliche Zögern im Kampf gegen den IS hatte auch etwas mit dem Kampf gegen Russland zu tun. Katar wollte eine Gaspipeline über Syrien und die Türkei nach Europa aufbauen, doch Russland, ein Alliierter des syrischen Herrschers Bashar al-Assad, lehnte dieses Projekt ab, da dies die eigenen Gasexporte nach Europa reduzieren könnte. Auch der Iran, ebenfalls Verbündeter Assads, wehrte sich gegen dieses Projekt. Der IS und andere islamistische Gruppen wie die Al-Nusra-Front, Ahrar al-Sham und die Muslimbruderschaft verfolgten hingegen das Ziel, Assad zu stürzen. Katar, die Türkei, Saudi-Arabien, die USA, der Westen und Islamisten aller Couleur wollten Assad stürzen, während Russland und Iran dies unbedingt verhindern wollten. Einmal mehr wurde der Dschihad im Dienst westlicher Interessen eingesetzt, wie damals während des Krimkrieges im 19. Jahrhundert und wie im Ersten Weltkrieg, als nordafrikanische Muslime für Frankreich den Dschihad gegen Deutschland ausgerufen hatten. Während der osmanische Sultan als Kalif der Muslime auf der Seite der Deutschen in den Krieg eintrat und den Dschihad ausrief und seine Soldaten mit der Flagge des Propheten in die Schlacht schickte. Ähnlich war es, als der Mufti von Jerusalem zehntausende Muslime vom Balkan und aus Zentralasien rekrutieren konnte und zwei SS-Divisionen gründete, um an der Seite der Wehrmacht gegen die Sowjets im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen. Und dennoch sind Islamismus und Terrorismus weder Produkte des Kolonialismus noch der westlichen Machtpolitik oder deren wirtschaftlichen Interessen. Solche Faktoren mögen als Brandbeschleuniger wirken, doch der ursprüngliche Funke liegt in der Ideologie, in der Lesart der Geschichte und im Dauergekränktsein vieler Muslime, das sie anfällig für Hassideologien macht. Der Islamismus ist die natürliche Folge der Selbstisolation und der Aufteilung der Welt in Gläubige und Ungläubige. Er ist die natürliche Folge der Erziehung zur Angst vor Gott, vor der Sünde und vor der Hölle und zum Hass auf Andersgläubige. Er ist eine Folge der strengen Sexualmoral, die eine natürliche Begegnung zwischen Mann und Frau nicht ermöglicht. Er ist eine natürliche Folge des Märtyrerkultes, der den Tod für die Sache Gottes auf die höchste Stufe des Glaubens stellt. Er ist das Ergebnis einer Bildungspolitik, die Selbstverherrlichung fördert und Selbstkritik unterbindet. Er ist das Ergebnis der Erhöhung der Emotionen über die Vernunft und der Mythen über die Fakten. Er ist das Ergebnis des Despotismus und des Stammesdenken, die den Eintritt der islamischen Welt in die Moderne verzögern und den Aufstieg eines gebildeten, politisch interessierten und engagierten Bürgertums verhindern. Er ist das Ergebnis des Ausbleibens der Aufklärung in den islamischen Gesellschaften. Und damit meine ich die Aufklärung als politische und gesellschaftliche Praxis, nicht nur als Gedanke.